ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur, Moderator bei MDR Aktuell. In diesem Podcast besprechen wir aktuelle militärische und politische Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg. Im Wesentlichen, aber natürlich auch angrenzende Themen haben bei uns Platz, so wie derzeit die israelisch-US-amerikanischen Angriffe auf den Iran. Und dafür ist wie immer unser Experte zugeschaltet, der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Immer noch in Hamburg oder?
Nein, ich war 3 Wochen in Hamburg zu der Planübung beim Generalstabslehrgang. Zwischenzeitlich jetzt auch noch ein paar Tage in Grafenwöhr. In Hamburg geht es erst in den beiden Osterwochen weiter. Ja. Jetzt bin ich in Berlin.
Ja. Aber aus Hamburg haben Sie dann mitgenommen möglicherweise, dass man dort auch das, was da im Nahen Osten passiert, hoch und runter diskutiert?
Naja, natürlich wurde darüber gesprochen, aber eher in Randgesprächen, aber schon intensiv. Also die Offiziere hatten ja dienstlich einen anderen Schwerpunkt. Sie mussten die Verteidigung Nordnorwegens und Finnlands aus Sicht eines operativen NATO-Kommandos planen. Und deshalb sage ich, in Randgesprächen wurde aber sicher auch darüber gesprochen.
Diese Ereignisse in Nahost, die beschäftigen uns natürlich auch in dieser Woche, das hatte ich gesagt. Wir werden es thematisch allerdings wieder umdrehen, nicht so wie in der vergangenen Woche. Die Folge heute, also die mit der Nummer 318, hat wieder den Ukraine-Krieg zum Inhalt, die Folge 319, die wir dann morgen veröffentlichen, den Iran-Krieg. In beiden Folgen wollen wir natürlich auch wieder versuchen, Fragen von Hörerinnen und Hörern zu beantworten bzw. auf Anmerkungen zu reagieren. Aufzeichnungszeit für die 318 ist Donnerstag, 12. März 2026. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Herr Bühler, da können wir eigentlich starten. Jetzt der Blick in die Ukraine. Wie sieht es dort aktuell aus? Vielleicht wieder ein kurzer Überblick zu Beginn. Danach werden wir die Lage wieder systematisch durchgehen, wie wir das schon oft hier getan haben. Also der Überblick, Herr Bühler.
Also wir haben ja in den letzten 4 Wochen häufiger über diese taktischen örtlichen Gegenangriffe der Ukrainer in der Südukraine berichtet. Das war keine Großoffensive, wie es manchmal hieß, sondern kleinere Angriffe, die den Zweck hatten, den Angriffsschwung der Russen zu bremsen. Ja, die Südukraine, das heißt, das ist die besetzte Region Saporischschjas bis in den Norden hinein Richtung Dnipropetrovsk. Das war ja das Gebiet, in dem die Russen zwar langsam, aber stetig nach Westen vorrückten und die meisten Geländegewinne machten. Mit den Gegenangriffen ist es nun weitgehend gelungen, die Russen zu stoppen, und sie mussten an den meisten Stellen zur Verteidigung übergehen, um das zu halten, was sie in den letzten Monaten dazu gewonnen haben. Das hat aber jetzt seinen Preis und das gehört zum Überblick dazu. Die Auswirkungen sieht man jetzt an vielen Frontabschnitten. Das heißt, die Russen mussten von anderen Frontabschnitten Kräfte abziehen, um die Lage in den Regionen Saporischschja und Dnipropetrovsk zu stabilisieren. Deshalb fehlen diese Kräfte jetzt an anderen Abschnitten der Front. Die Auswirkungen sind nunmehr, dass es auch dort nicht mehr oder nicht weiter vorangeht. Die Summe der vielen kleineren ukrainischen Angriffe in der Südukraine hat nun operative Auswirkungen auf die Front insgesamt.
Und vielleicht können wir, was die Front insgesamt betrifft, mal da ein paar Auswirkungen genauer betrachten, ein paar Schwerpunkte. Ich weiß nicht, wo Sie anfangen möchten.
Naja, ich fange im Norden an, wie wir es immer machen, in der Region Sumy. Nimm gleich die Region Kharkiv mit dazu. In beiden Regionen geht es für die Russen nicht mehr weiter. Aus der Region Sumy mussten russische Truppenteile in die Südukraine. Aus der Region Kharkiv mussten Truppenteile in die Region Kupjansk, das ja auch von den Ukrainern erobert wurde, zu Anfang des Jahres. Aus Pokrovsk sind Truppenteile abgezogen worden in die Südukraine mit dem Erfolg, dass es auch dort nicht weitergeht Richtung Norden, was sie eigentlich vorgehabt hätten und was ich auch vermutet habe. Die Lage in der Südukraine selbst ist so, dass die Region Dnipropetrovsk bis auf einen kleinen Teil wieder in der Hand der Ukrainer ist. Sie haben also ordentlich was dazu gewonnen, netto mehr, als sie an anderer Stelle abgegeben haben. Und im Bereich der Region Saporischschja ist es den Russen nicht gelungen, irgendwo auch weiter nach Norden vorzudringen oder gar einen bestimmten Abschnitt der Front auch einzukesseln, wie sie es offensichtlich in Orikiv vorhatten. Es ist ihnen auch nicht gelungen, weiter Richtung Stadt Saporischschja vorzudringen, dort entlang des Ostufers des Dnipros nach Norden. Also auch das ist nicht denkbar. Das sind alles Auswirkungen jetzt, die mit diesen Kräfteverschiebungen, die die Russen vornehmen mussten, zusammenhängen.
Also durchaus leichter Vorteil im Vergleich zu den letzten Wochen und Monaten für die Ukraine, aber dennoch insgesamt gesehen immer noch festgefahren. Ne? Also wie seit Monaten schon, oder sehen Sie, dass sich da für eine der beiden Seiten eine Art Momentum entwickelt, aus dem mehr werden könnte?
Nein, für die Russen ist das Gegenteil der Fall. Die Ukrainer haben den Russen das Momentum zunächst genommen, das sie seit Anfang 2024 hatten. In den meisten Frontabschnitten, minus Kupjansk, die sicher nicht eingeplanten Kräfteverschiebungen zeigen, dass es den Russen an frei verfügbaren Reserven mangelt. Sie mussten Kräfte aus der Front nehmen, die nun an anderer Stelle fehlen. Aber lassen Sie mich noch mal einen Punkt sagen zum Festungsgürtel. Dort waren ja immer die Angriffe Richtung Kramatorsk aus dem Raum Lyman im Norden des Festungsgürtels und die Angriffe im Süden bei der Stadt Konstantinjewka. Also auch hier ist es so, dass die Angriffe zurzeit keinen Erfolg haben. Es finden Angriffe statt, ohne Zweifel, aber es geht einfach auch dort nicht weiter. Auch dort liegt das offensichtlich an der Gesamtlage und dass man auch dort in dem Schwerpunkt, den die Russen dort gesetzt haben, einfach nicht mehr weitergeht, weil man keine Reserven, zusätzliche Reserven hat, die man dort mit reinschieben kann, damit dort die Sache wieder vorangeht.
Okay, dann jetzt der Blick auf die gegenseitigen Luftangriffe, insbesondere natürlich auf Ziele, teils deutlich hinter der Frontlinie. Das, die sogenannten Angriffe in der Tiefe, Sie nennen das Militärisch schon mal so, beginnen wir wieder mit den russischen. Gibt es hier irgendwelche markanten Veränderungen bei den Schwerpunkten, bei der Auswahl der Ziele?
Also das Muster bleibt das gleiche, wie schon seit Monaten. In den vergangenen Tagen wiederum etwa durchschnittlich 100 Drohnen pro Tag, ein bis zwei Raketen manchmal dabei. Nur am 6. und 7. März, also in der Nacht von Freitag auf Samstag, gab es wieder einen massiven Einsatz mit fast 500 Drohnen und 29 Raketen und Marschflugkörpern. Was die Ziele angeht, da sehen wir tatsächlich seit etwa zwei Wochen jetzt einen Wechsel neben der Energieinfrastruktur, die aber rückläufig ist, beziehungsweise die Angriffe auf die Energieinfrastruktur, die rückläufig sind, rücken jetzt eher Wasserinfrastruktur und Eisenbahninfrastruktur in den Vordergrund. Bei den Zielen, und das muss ich immer wieder dazu sagen, muss man immer berücksichtigen, dass man bei den hohen Abschussquoten nicht sicher sagen kann, worauf die Abgeschossenen eigentlich programmiert waren, sodass das immer ein unvollständiges Bild ergibt.
Aber wenn Sie sagen, massiver Angriff zum Beispiel mit 500 Drohnen, knapp 30 Raketen, dann könnte man vermuten, dass eigentlich die ukrainischen Schläge gegen Munitionsdepots, Startrampen, Flugfelder, Produktionsstätten für Raketen gar nicht so erfolgreich sind? Oder kann man aus der Gesamtsicht der russischen Angriffe da Rückschlüsse darauf ziehen, ob diese ukrainischen Schläge vielleicht doch erfolgreich sind?
Also sie wirken sich sicher aus. So viel Depots, Drohnendepots, die da getroffen worden sind, auch Drohnenabschusseinrichtungen, das wirkt sich aus. Ich kann das aber nicht quantifizieren, das ist mein Problem. Ich kann es nur an der Ambition der Russen messen, die ja schon Ende letzten Jahres bei etwa 1000 plus pro Tag lag, die man zum Ende des Jahres erreichen wollte. Und da ist man natürlich weit, weit entfernt, zumal man zwischen diesen massiven Einsätzen immer relativ kleine Mengen von Drohnen dort zum Einsatz bringt. Das ist sicher auch ein logistisches Problem, das hatte ich auch schon mehrfach gesagt, das dazu führt, dass man eben nicht so viele Drohnen auf einmal einsetzen kann, weil die Rampen nicht zur Verfügung stehen, die Abschussplätze also und dergleichen mehr, weil der Transport der Drohnen weit aus dem russischen Hinterland nach vorne Zeit kostet und auch erschwert wird manchmal durch Anschläge auf die Eisenbahninfrastruktur bei den Russen. Also hier gibt es logistische Hindernisse, glaube ich, weniger ein Produktionsproblem an Drohnen.
Ein Stichwort noch, Sie hatten von hohen Abschussquoten gesprochen. Vielleicht können wir das noch ein bisschen genauer machen. Wie hoch waren die in den vergangenen Tagen?
Also die Abschusszahlen lagen bei den Drohnen bei ca. 85%. Fast 1400, 1500 Drohnen wurden eingesetzt in den letzten 8 Tagen. Der Wert von 85% ist mittlerweile ein durchschnittlicher Wert. Dieser vergleichsweise hohe Wert ist vor allem auch dem vermehrten Einsatz von Abfangdrohnen zu verdanken. Also ukrainische Drohnen, die wiederum die Shahid-Drohnen oder Geran-Drohnen, wie es im Russischen heißt, dort jagen und abfangen. Ein Drittel der Abschüsse sind mittlerweile auf diese radargelenkten Abfangdrohnen zurückzuführen. Und sie ergänzen die herkömmlichen Mittel, Gepard und vergleichbar Flugabwehrkanonen, Hubschrauber und auch Kampfflugzeuge. Die Zahl der Abfangdrohnen wird steigen. Also heute schon werden pro Tag mehrere hundert Stück produziert, Tendenz stark steigend. Die Abschusszahlen bei Raketen- und Marschflugkörpern sind weiterhin niedriger. Also in dieser Woche bei den Marschflugkörpern 70% und bei den Raketen etwa 50%. Die Zahl bei den Raketen ist nicht nur der geringen Zahl von Flugabwehrraketen vom Typ Patriot geschuldet. Sie sind ja seit Beginn des Irankrieges auf lange Zeit nun Mangelware. Aber das ist ein Faktor. Der andere ist die extrem kurze Flugzeit der ballistischen Kurzstreckenraketen mit entsprechend kurzen Vorwarnzeiten, was die Abschussquoten nicht allzu hoch gehen lässt. Was Stichwort vielleicht noch, Herr Deisinger, zum Thema Patriot-Raketen und Zusammenhang mit dem Irankrieg. Der Minister Pistorius hat eine Initiative ja gestartet im Februar bei diesem sogenannten Rammstein-Treffen. Da sind jetzt mehr als 3 Dutzend Patriot-Raketen zusammengekommen, wie man hört. Und die ersten Patriot-Raketen sind jetzt geliefert worden. Das hat Zelensky gerade öffentlich gesagt. Deshalb können wir da auch öffentlich drüber sprechen.
Ja, und die Zahl der Abfangdrohnen, sagten Sie, wird steigen. Wird möglicherweise auch steigen deswegen, weil die Amerikaner ja keine haben wollten. Obwohl sie sie jetzt möglicherweise im Irankrieg hätten gebrauchen können. Schauen wir mal noch konkret auf die ukrainischen Angriffe in der Tiefe. Für relativ viel Aufmerksamkeit gesorgt hat der Beschuss einer russischen Fabrik in Bryansk. Nicht zuletzt, weil es dort wohl 6 Tote gegeben haben soll. Bryansk etwa 100 Kilometer von der ukrainisch-russischen Grenze entfernt. Auch die mögliche Vorwarnzeit dort für die Russen war ja äußerst gering, obwohl es offenbar keine ballistischen Raketen waren, sondern Marschflugkörper, Storm Shadow, glaube ich.
Also vielleicht ganz allgemeinen Satz voran. Also in den vergangenen Tagen waren Angriffe auf die russischen Rüstungsbetriebe sicher ein Schwerpunkt, der so geballt in den letzten Wochen nicht aufgetreten ist. Insgesamt wurden durchschnittlich jeden Tag ein großer Rüstungsbetrieb mit Drohnen und in diesem einen Fall mit diesen Marschflugkörpern vom Typ Storm Shadow angegriffen. Letzterer war der von Ihnen erwähnte Angriff auf den Betrieb in der Region Bryansk. Die Region Bryansk liegt nördlich der Ukraine und ist die russische Grenzregion zu Belarus. Dieser Rüstungsbetrieb ist wichtig für die Herstellung von Elektronikbauteilen für alle Arten von russischen Raketen und Marschflugkörpern. Der Betrieb wurde schwer getroffen und ja, es gab nach russischen Angaben 6 Tote bei der Belegschaft dieses hochspezialisierten Betriebs. Darüber hinaus waren weiterhin Einsätze zur Abriegelung der russischen Truppenteile ein großes Thema. Also Angriffe auf Betriebsstoff- und Munitionsdepots, auf Drohnendepots, auf Nachschub- und Instandsetzungseinrichtungen sowie Sammelräume von Truppenteilen und Reserven hinter der Front. Auch das ist ein Faktor, warum diese kleineren Gegenangriffe der Ukrainer in den letzten Wochen so viel Erfolg hatten.
Ich will ganz kurz auf Bryansk nochmal zu sprechen kommen. Wenn ich das recht herausgehört habe, dann war dieser Angriff auf diese Fabrik dort in Ihren Augen völlig gerechtfertigt. Also ich frage deswegen, weil sich die Ukraine dazu ja vergleichsweise ausführlich geäußert hat und öfter begründet hat, warum sie dort angegriffen hat. Also entweder um Kritik zuvorzukommen wegen der 6 Toten oder weil es bereits kritische Äußerungen gab.
Also die Ukraine äußert sich nach meiner Erfahrung regelmäßig bei Angriffen auf Industriebetriebe. Sie geben regelmäßig an, welche Art von Produkten dort hergestellt wird und welche Rolle dieser Betrieb im sogenannten militärindustriellen Komplex hat. Das taucht bei uns im Medienbild nicht immer auf, aber in diesem Fall war es eben so, dass der Schaden doch beträchtlich ist, dass es ein Rüstungsbetrieb war von strategischer Bedeutung. Sicher hat auch eine Rolle gespielt, dass das Mittel die Storm Shadows waren, die von Großbritannien bereitgestellt werden. Und sicher auch deshalb, weil sich der Kreml da sofort eingeschaltet hat und in Person von Peskov gesagt hat, es wäre ein Kriegsverbrechen, was da passiert ist. Und hat den Briten auch unterstellt, dass sie dort mitgeholfen hätten, also über die Lieferung der Storm Shadows hinaus. Also von daher ist das schon was Besonderes, dieses Ziel in der Gemengelage dieser Punkte, die ich gerade genannt habe.
Ja, man hat ja nicht nur die Briten da kritisiert, sondern man hat ihnen ja sogar gedroht, also dass man dafür dann sich, ich will nicht sagen rächen wird, dafür, dass der Storm Shadow eingesetzt wurde, sondern dass es halt für die Briten Konsequenzen haben soll. Ganz kurz noch die grundsätzlichen Ausrichtungen dieser ukrainischen Angriffe haben wir uns ja schon oft unterhalten. An dieser Ausrichtung hat sich auch in den vergangenen Tagen nichts geändert.
Ja, Ausrichtung, da meinen Sie jetzt das Zielspektrum.
Genau.
Naja, gut, da ändert sich manchmal der Fokus, so wie jetzt der Fokus auf die Rüstungsindustrie gleichbleibend, der Fokus auf das Abriegeln des Transports, des Nachschubs, gleichbleibend auch die Bekämpfung von Reserven in Versammlungsräumen. Und von Zeit zu Zeit kommen dann als Schwerpunkt dazu die Raffinerien. Das war diesmal nur eine Raffinerie, die Raffinerie in Saratow, die da angegriffen worden ist. Manchmal ist die Krim der räumliche Schwerpunkt. Also das wechselt immer, aber Sie haben schon recht, dass die grundsätzliche Ausrichtung, die ist da unverändert.
Dann noch eine Frage zum Schluss dieses Abschnitts, auch ein bisschen grundsätzlicher. Es gab ja immer wieder mal Wortmeldungen in den vergangenen Wochen, in denen von Anzeichen die Rede war, dass es Vorbereitungen gäbe für eine Art Frühjahrs- oder Sommeroffensive, durchaus von beiden Seiten. Sehen Sie solche Anzeichen?
Also die Russen haben ja bereits Ende letzten Jahres das Ziel einer Offensive herausgegeben, die vollständige Eroberung des Donbass, insbesondere des dortigen Festungsgürtels. Hier hat man sicher Planungen dafür angestellt. Die sind jetzt in Frage gestellt. Durch diese Truppenverschiebungen in die Südukraine muss man jetzt da völlig neu ansetzen. Und ich erwarte mit verbessertem Wetter, mit dem Austrocknen der Böden, mit dem verbesserten Tarnschutz auch durch das Laubwerk der Bäume, weitere Angriffe der Russen. Ob das eine Sommeroffensive im Sinne einer Großoffensive wird, das glaube ich nicht. Auf jeden Fall bin ich da skeptisch. Bei den Ukrainern stellt sich die Frage gar nicht. Sie sind gut beraten, diese Taktik der örtlichen Gegenangriffe weiter fortzusetzen, um russische Angriffe lokal zum Stehen zu bringen. Und sie sind gut beraten, jetzt mit einer Vielzahl dieser taktischen Angriffe solche operativen Auswirkungen zu erzielen, wie man sie heute schon sieht.
Okay, dann das zur aktuellen militärischen Lage. Herr Bühler, ich will mal noch ein Thema anschließen, eher aus dem Bereich des Politischen. Der aktuelle Streit, hauptsächlich zwischen Ungarn und der Ukraine, Stichworte sind die Durchleitung von russischem Öl nach Ungarn durch die Ukraine, die offenbar nicht wie vereinbart stattfindet, die ungarische Blockade von EU-Hilfsgeldern für die Ukraine, die Beschlagnahme von ukrainischem Barvermögen in Ungarn und auch zuvor von Personal, das Geld da sozusagen in die Ukraine schaffen sollte. Der Streit ist heute noch mal ein bisschen weiter eskaliert. Wie schauen Sie denn auf diese Problematik?
Also der Ministerpräsident Orbán macht mit dem Krieg in der Ukraine Wahlkampf. Ich glaube, das ist eindeutig und das begann schon Mitte letzten Jahres, als ich zuletzt in Budapest war. Da konnte ich schon sehen auf den Plakaten. Er liegt ja in den Umfragen hinter seinem Herausforderer und die Wahlen finden ja bereits in 4 Wochen statt. Er geht so weit zu behaupten, dass die Ukraine für die Ungarn eine Bedrohung darstellt. Nun zum Stichwort Druzhba-Ölleitung. Sie wurde durch russische Angriffe schwer beschädigt. Die Ukraine sagt, man könne erst ab Mitte April damit rechnen, dass die Leitung soweit wieder repariert ist, dass wieder Öl nach Ungarn gepumpt werden kann. Orbán bezweifelt das und möchte haben, dass auch ungarische Fachleute die Pipeline begutachten. Selenskyj wiederum sagt, das können die Ukraine mit eigenen Fachleuten leisten. Also insgesamt ist es keine schöne Situation, keineswegs. Es gibt allerdings auch in Ungarn keine Ölknappheit, denn das Öl der Druzhba-Leitung, das kann ohnehin jetzt zurzeit nicht fließen. Es kann aber ersetzt werden durch das Öl aus der Adria-Leitung, die ja auch nach Ungarn führt. Wahrscheinlich etwas teurer als das Öl aus der Druzhba-Leitung, das aus Russland kommt. Aber damit muss Ungarn leben. Aber er braucht eben Erfolg, das ist der Punkt.
Und wir wissen ja nicht genau, was wirklich passiert ist, beziehungsweise wie der Stand der Dinge dort ist mit dieser Druzhba-Pipeline. Ob die wirklich noch kaputt ist, ob die Ukraine die Reparatur möglicherweise hinauszögert oder ob die Ukraine die Durchleitung von russischem Öl mittlerweile einfach nur blockiert, weil sie möglicherweise auch Druck auf Ungarn ausüben will, damit Orbán die EU-Hilfsgelder passieren lässt. Also für möglich halte ich das durchaus, aber wie gesagt, das wäre nur eines von mehreren möglichen Szenarien. Mal gefragt, gesetzt den Fall, es wäre so, würde sich die Ukraine mit einer solchen Sache am Ende nicht verkalkulieren?
Also ich glaube, solche Spekulationen helfen da jetzt nicht weiter. Fakt ist, dass die Leitung durch russische Angriffe beschädigt wurde. Selbst wenn man unterstellen würde, dass die Ukraine das vorschiebt, dass es so ist, dass sie also wirklich nicht so stark beschädigt worden ist. Das ließe sich in der Ukraine nicht lange geheim halten. Dazu gibt es viel zu viel auch ausländische Korrespondenten in der Ukraine. Dazu gibt es zu viel Botschaftspersonal, auch an den Botschaften, Militärattaché-Stäbe und so weiter. Das würde nicht geheim zu halten sein. Ich meine, jetzt sind ja gerade, das ging heute Morgen durch die Medien, dass ungarische Fachleute in der Ukraine eingetroffen sind. Sie sind nicht offiziell eingeladen worden, sondern sind jetzt mit Schengen-Visas einfach auf eigene Faust dort eingereist. Müssen wir mal sehen, was aus diesem Besuch rauskommt. Das ist natürlich auch wiederum ein Affront gegen die ukrainische Regierung. Selbst der Präsident hat da schon Stellung genommen dazu.
Hätten Sie denn eine Idee, wie man das Ganze lösen kann? Also von EU-Seite kommen ja öffentlich nur Appelle zur Deeskalation. Man vermeidet es, die Ukraine öffentlich zu kritisieren. Man will offenbar Orbán, aber auch nicht so wirklich am Pranger festschnallen. Bei so, ich sag mal, zwei hemdsärmeligen Streithähnen. Wie löst man das?
Also, wie gesagt, Orbán braucht vor den Wahlen in den nächsten 4 Wochen einen Erfolg. Und deshalb bitte dieses Thema weiterhin verfolgen. Genauso wie er das Feindbild EU-Kommission und seine Präsidentin weiter pflegen wird bis zu den Wahlen. Es ist, glaube ich, jetzt an der Zeit, dass die Ungarn selbst jetzt bei der Wahl entscheiden, ob sie einen europafreundlicheren Kurs haben wollen. Und so lange muss man dieses Theater, muss man schon fast sagen, wohl hinnehmen. Es wird sich da in den nächsten 4 Wochen nichts ändern. Und da, glaube ich, muss man keinen Lösungsansatz sich ausdenken. Dieser Lösungsansatz wird immer wieder umgangen werden, damit eben der Erfolg bei den Wahlen sichergestellt ist.
Okay, dann letztes Thema meinerseits. Die Türkei hat sich ja wieder mal angeboten, zwischen den Kriegsparteien zu vermitteln. So wie ich das wahrgenommen habe, fänden die Ukrainer das gut. Russland hat sich noch nicht wirklich öffentlich geäußert, zumindest nicht positiv. Denken Sie, es könnte mit einem Vermittler Türkei bei den Verhandlungen dann doch ein bisschen besser vorangehen, als wenn es nur bei den USA bliebe als Vermittler?
Ich glaube, das wird Russland nicht zulassen. Russland will ja auf Augenhöhe mit den USA wahrgenommen werden. Russland verspricht sich sicher auch mehr von Amerika als von einem Vermittler Türkei. Und auf der anderen Seite die USA, die werden auch nicht das Heft aus der Hand geben wollen und nur noch Zuschauer sein bei einem Vermittlungsversuch. Die Türkei hat wahrscheinlich bessere und sachkundigere Diplomaten als die beiden Geschäftsleute Witkow und Kushner. Aber das wird nichts nutzen. Weder werden sich die USA verdrängen lassen, noch wird Russland Zustimmung. Das ist zumindest meine Einschätzung.
Okay, dann Herr Bühler, gegen Ende der heutigen Folge will ich mal noch 2 Hörerfragen anbringen. Die erste, die kommt von Andreas Dude aus Dresden. Er ist Orchestermusiker und damit hat auch sein Thema zu tun. Mit einigen seiner Kolleginnen und Kollegen will er im Sommer ein Hilfsprojekt in der Westukraine, in Lemberg, veranstalten. Ich sage veranstalten, weil es anders ist als die Projekte, die wir bislang im Podcast begleiten. Es geht da um Kultur. Man will mit einem Konzert helfen, gemeinsam mit einem ukrainischen Orchester. Man will helfen, Brücken zu bauen, die Menschen vor Ort auch mental zu unterstützen. Und Herr Dude hat folgende Frage. Ich zitiere. Ist es unter der gegebenen Sicherheitslage in der Westukraine vertretbar, dass ein öffentliches Konzert, zudem mit Beteiligung von deutschen Musikern, weit im Vorfeld beworben wird, also Medien, Plakate und so weiter? Oder provoziert man dadurch die Gefahr eines potenziellen Angriffs auf sich? Zitat Ende.
Herr Dude, es ist natürlich für mich schwierig, dort irgendeinen Ratschlag zu geben in diese Richtung, wie Sie es gerne hätten. Man muss berücksichtigen, das Konzert findet in einem Kriegsgebiet statt. Allerdings wird Lemberg, Lviv nicht jeden Tag angegriffen, alle paar Wochen mal. Und die Vorkehrungen hinsichtlich des Luftschutzes, die sind hervorragend in Lviv. Das weiß ich, weil ich da mit 2 Leuten in Verbindung auch stehe. Aber Anschläge hat es so gut wie nicht gegeben in den letzten 4 Jahren, die jetzt vergleichbar wären. Also insofern ist die Wahrscheinlichkeit äußerst gering. Aber nochmal, das ist ein Kriegsgebiet. Es ist zwar auch den Leuten, die nach Kiew gefahren sind, das geht ja nur mit dem Zug, nicht mit dem Flugzeug, es ist noch nie was passiert, aber das ist nicht ausgeschlossen, dass es doch noch mal irgendwas passieren kann. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering.
Und die zweite Frage, die hat mit der Bundeswehr zu tun, die kommt von Thomas Zimmermann. Der schreibt am Anfang auch kurz ein bisschen was zu sich selbst, das will ich auch mal vorlesen. Zitat also, im Zusammenhang mit der möglichen Wiedereinführung der Wehrpflicht wird derzeit auch häufig über den Bedarf an Reservistinnen und Reservisten diskutiert. Ich selbst habe Mitte der 2000er Jahre aus Überzeugung den Wehrdienst verweigert und Zivildienst geleistet. Angesichts der veränderten sicherheitspolitischen Lage hat sich meine Haltung jedoch in den vergangenen Jahren verändert, besonders seit ich selbst Kinder habe. Heute kann ich mir gut vorstellen, mich über die Ausbildung für Ungediente in der Reserve zu engagieren. Mein Gedanke dabei ist, dass glaubhafte Abschreckung und gute Vorbereitung heute dazu beitragen können, stabile und sichere Verhältnisse zu bewahren, wenn mein Sohn eines Tages das wehrpflichtige Alter erreicht. In diesem Zusammenhang frage ich mich, ob eine steigende Zahl freiwilliger Reservisten Einfluss darauf haben könnte, ob künftig Losverfahren oder andere verpflichtende Maßnahmen im Rahmen der Wehrpflicht nötig werden oder eben nicht. Zitat Ende aus dieser Mail von Thomas Zimmermann.
Also der Sinn des neuen Wehrdienstes, der ja im Wesentlichen freiwillig ist und verpflichtend ist ja nur die Abgabe dieses Fragebogens für Männer jedenfalls. Und später wird eine Musterung verpflichtend sein für alle. Also das Wehrdienstmodell zielt auf zwei Dinge ab. Auf der einen Seite die Erhöhung der aktiven Soldaten von jetzt 186.000 etwa auf 260.000 mindestens. Und auf der anderen Seite die Erhöhung der Reservisten, der beorderten Reservisten von je nach Zählart 30.000 bis 60.000 Reservisten auf 200.000 Reservisten. Also wenn die Zahl der Freiwilligen für den aktiven Dienst steigt und wenn die Zahl an Reservisten steigt, die sich bereit erklären, sich beordern zu lassen in einer Einheit der Bundeswehr, desto weniger wahrscheinlich werden verpflichtende Elemente sein am Ende und werden nicht gezogen werden müssen. Ich glaube aber schon, dass wir insgesamt um verpflichtende Elemente nicht herumkommen werden auf Dauer. Da sind mir die Erfolge, die bisher erzielt worden sind, die sind mir doch zu gering, sodass man schon damit rechnen muss, dass verpflichtende Anteile dazukommen. Aber nochmal zu Ihrer Frage, sicher, wenn Reservisten sich vermehrt noch entscheiden, sich beordern zu lassen, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit verpflichtender Elemente eindeutig.
Okay, damit sind wir durch für heute, für diese Folge. Vielen Dank fürs Interesse. Bei Fragen und Anmerkungen bitte einfach schreiben an general@mdraktuell.de oder anrufen unter 0800 637 3737. Die nächste Folge veröffentlichen wir morgen. Dann geht es nochmal ausführlich um das Thema Irankrieg, vor allem um die Frage, inwieweit der mit dem Völkerrecht vereinbar ist. Dazu gab es viele Fragen von Hörerinnen und Hörern. Bis dahin, Herr Bühler, und vielen Dank für den Moment.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.